Ja, bitte.
Versuch's mal. Ich hatte vorhin erzählt, dass die Frage der kurdischen Nation dann von den Linken auch als wichtig empfunden wurde und dann auch ausformuliert wurde. Und dann gab es, ja, es wäre die Frage dann, erst dann, eben auch eine Reaktion des türkischen Staates gegen diese sich formierende Nation oder auch gegen die PKK oder andere Gruppierungen. Kann man das kausal sehen? Oder war dieses kurdische Moment, kurdische Sprache immer schon so eine Art Feindbild für also den einheitlichen türkischsprachigen Nationalstaat, den sauberen Staat?
Also das Verbot der Sprache oder die Leugnung der Existenz einer kurdischen Nation, das war sozusagen alles das Ursächliche. Also noch im Befreiungskampf, also in dem Kampf, dem die heutige Türkei in ihrer jetzigen Größe entstand, da haben Türken und Kurden gemeinsam gekämpft. Da gab es eben also die kemalistische Armee und eine Zeit lang eben noch diese grüne Armee und eben vor allem die kurdischen Stämme, die haben da gemeinsam gekämpft. Die Kurden hatten auch noch kein allzu großes eigenes Nationalbewusstsein. Die Imperialisten haben ihnen sozusagen mit dem Friedensplan von Sèvres sogar ein unabhängiges Kurdistan angeboten unter Völkerbundaufsicht, aber die kurdischen Stämme sahen sich da viel eher noch als Muslime und haben gesagt, nee, wir bleiben lieber hier mit unseren türkischen muslimischen Brüdern zusammen. Aber eben dann sehr schnell nach Staatsgründung, da begann dann eben, dass die Kurden eigentlich ausgeschaltet wurden aus diesem vorigen Konsens. Im Kampf hat Mustafa Kemal noch gesagt, wir gründen eine Republik beider Völker, der Türken und der Kurden. Und es gab 1920, glaube ich, 21 eine Verfassung, sogar eine kleine, kurzlebige Verfassung, die die Türkei als Föderation darstellte. Aber ab dem Moment, wo dann 1923 die Republik gegründet wurde, ging es dann eben der entstehenden türkischen Bourgeoisie auch darum, sozusagen alle Kräfte zusammenzuhalten. Und da war dann, ab dem Moment war die Angst da vor Separatismus. Die Angst, dass auch vielleicht mit Hilfe ausländischer Mächte die kurdischen Gebiete abgespalten werden. Und vor allem, die gab es ja damals und auch heute wieder den Anspruch auf die Erdölgebiete im Irak,
Mosul und Kirkuk.
Mosul, Kirkuk und so weiter. Und so setzte dann wirklich ab Mitte der 20er Jahre eine radikale Türkisierungspolitik und Zwangsassimilierungspolitik ein. Also ab Mitte der 20er Jahre war die kurdische Sprache verboten. Es war verboten, überhaupt nur das Wort Kurdistan zu erwähnen oder Kurde. Es hieß dann, also es war wirklich die Rede von Bergtürken und
Die wurden.
verschiedene kurdische Aufstände oder eher Widerstand gegen diese Politik wurden eben in den 20er und 30er Jahren sehr, sehr blutig niedergeschlagen, wie wir jetzt seit einer Woche auch wissen, dank jetzt plötzlich aufgetauchter Dokumente aus dem türkischen Staatsarchiv. Wurde der letzte große Widerstand, in der es in 1937-38 auch mit deutschem Giftgas niedergeschlagen, das Kemal Atatürk persönlich bei den Nazis bestellt hat und dort nebst Ausbildern und Heinkel-Flugzeugen aus Oranienburg geliefert bekommen hat, um dann hier eine bäuerliche Guerilla, die eigentlich nur ihre eigenen Sprachrechte und Kulturrechte verteidigen wollte, die wurden also hier vergast. Am Steuer eines dieser deutschen Kampfbomber saß die Adoptivtochter von Atatürk,
Die übrigens
Sabiha
eine
Gökçen, die
Armenierin.
selber eine Armenierin war, das wahrscheinlich gar nicht wusste, also eins, und nach der ist heute immer noch ein Flughafen benannt. Naja, und dann waren jahrzehntelang die kurdische Frage durfte nicht thematisiert werden. Einige kritische Intellektuelle, so am linken Flügel der Kemalisten, haben immer von einer Frage der wirtschaftlichen Unterentwicklung im Osten gesprochen. Man sprach von der Ostfrage. Und eben erst dann in der zweiten Hälfte der 60er Jahre im Umfeld dieser Arbeiterpartei der Türkei, da begann dann eben sozusagen auch ja, eine kurdische Nationalbewegung sich rauszubilden. Da wurden einzelne Reden dann auch mal auf Kurdisch gehalten und so. Und dann später eben, sag ich mal, die Gründung der PKK in den 70ern oder der Beginn ihres bewaffneten Kampfes in den 80ern, das waren alles natürlich eigentlich nur Folgen auf diese Unterdrückung, auf diese Assimilation. Also ursächlich war die kemalistische Ideologie, wir müssen aus dem Vielvölkerstaat des Osmanischen Reiches eine neue Türkei schaffen, in der es nur noch eine Identität geben darf, die türkische oder je nach Konjunktur die türkisch-sunnitische Identität und alles andere muss ausgerottet oder eben entsprechend assimiliert werden. Das war die Ursache und dahinter steckten eben die Interessen der herrschenden Klasse, der Bourgeoisie, auf Zusammenhalt dieses Landes, die Angst eben ja auch vor separatistischen Entwicklungen.
Darf ich nochmal nachfragen? Wenn ich das jetzt richtig verstehe, ist dieser Impuls dieser nationalen Einheit durch die Gefahr, dass man von außen diesen Separatismus spürt und die Begehrlichkeiten aus der ganzen Welt, also vielleicht ähnlich wie man in der CSR oder in Polen dann sämtliche Deutschen eliminiert hat, weil das wäre, hier könnte wieder ein Grund sein, auf diese Minderheit von außen, Destabilisierung, Abtrennung und so weiter. Wenn das so ein Impuls von außen gewesen ist, dann ist das ja keine Ideologie, die aus einem Fanatismus, aus einem Türkenfanatismus resultiert, sondern aus einer nationalstaatlichen Pragmatik. Und dann darauf aber als Linker zu reagieren, indem man wieder diese kurdische Nation unterstreicht, ist das nicht ein bisschen, daneben?
Nicht wirklich, weil du kannst natürlich jetzt nicht jemanden seine Sprache, seine Kultur, seine ganze Identität wegnehmen. Also ich war vor einigen Jahren, als ich noch in die Türkei durfte, auf einer Konferenz, die haben die Kemalisten veranstaltet. Und da wurde ich genau auch in die Richtung, ich wurde dann gefragt, ja, wie ich denn dazu stehe. Also dass es sozusagen nur eine Identität, nur das Türkentum dort noch gäbe in der Türkei. Oder ob man nicht vielmehr auch die anderen Identitäten anerkennen müsste. Und da habe ich dann gesagt, schauen wir uns doch mal an. Wie wurde denn der Befreiungskrieg gewonnen? Durch die demokratische Allianz eben der nationalistischen türkischen Offiziere von Kemal Atatürk, der Sozialisten, die eben gerade auch in dieser grünen Armee sehr stark drin waren, bis hin mit ihren Verbindungen nach Moskau, dem patriotischen Teil der islamischen Umma und den kurdischen Stämmen. Alle gemeinsam haben in diesem Befreiungskrieg, kann man bei Nazım Hikmet ja auch in seinen großen Stücken nachlesen, sozusagen Hand in Hand gearbeitet für die Befreiung, für die Gründung der neuen Republik. Aber dann wurden nach und nach, und zwar auf inneren und äußeren Druck, auf den äußeren Druck des britischen Imperialismus, mit dem immer schon ein Teil der kemalistischen Bourgeoisie einen Deal machen wollte, und auf den inneren Druck der sozusagen der alten Kader der Jungtürken, die eben schon um 1910 rum wirklich Genozidpläne gegen die nicht-muslimischen Minderheiten entworfen hatten. Da wurden dann sozusagen zuerst die Sozialisten, Kommunisten ausgeschaltet, ermordet, als nächstes dann die islamische Umma und dann eben die Kurden. Nach und so, dass nur noch die Nationalisten blieben. Und man muss einfach wirklich sagen, diese Idee eines ethnisch reinen Nationalstaates, die war älter als die Türkei. Die Jungtürken haben als eine liberale Reformbewegung begonnen, eigentlich. Nur als sie dann, das war das, was du schilderst, diese Erfahrung, dass sich die Imperialisten sozusagen die nationale Frage zunutze machten, um immer größere Brocken rauszubrechen aus der Türkei, vor allem die christlichen Landesteile und so. Daraus trugen dann die Jungtürken den Schluss, wir müssen eine neue Türkei machen, in der eben keine Minderheiten mehr sein dürfen. Drum hieß es, wir müssen sozusagen genozidal aufräumen mit den christlichen Minderheiten. Wir müssen sie vertreiben, soweit es geht, wie die Griechen, wo auch viele ermordet wurden. Umbringen, wie die Armenier. Das war auch gleich die primäre Akkumulation des Kapitals für die türkische Bourgeoisie, die vorher quasi nicht existent war. Im Osmanischen Reich waren die kapitalistischen Klassen, die waren christlich und jüdisch gewesen. Und erst indem man sie totschlug und ihr Gold raubte und ihre Bankaktien, auch bei der Deutschen Bank und anderen, die man sich da geraubt hat, war es überhaupt möglich, diese Bourgeoisie zu schaffen. Man sieht sozusagen also, die Assimilationspolitik war keine bloße Reaktion jetzt hier auf imperialistische Machenschaften oder auf Unabhängigkeitsstreben im Land, sondern es war wirklich ein Konzept der kemalistischen Bourgeoisie oder der türkischen Bourgeoisie überhaupt, um erstmal als solche existieren zu können. Und auf dieser kemalistischen Konferenz, von der ich anfangs sprach, habe ich dann eben auch das erzählt über den Befreiungskrieg, über diese Allianzen. Ich habe gesagt, es war ein Versuch. Es war ein Versuch von Kemal Atatürk, diesen neuen Staat zu machen durch die Unterdrückung aller dieser Identitäten. Aber schaut euch an, was ist daraus geworden? Die Islamisten, die ihr unterdrücken wolltet, habt ihr jetzt in der Regierung. Die Sozialisten sind immerhin wieder sichtbar, man hat sie nie ganz wegbekommen, und die Kurden sind im Osten des Landes durchaus jetzt sogar eine Macht und auch in den Nachbarländern inzwischen. Also das Konzept ist sozusagen, auch wenn wir jetzt wirklich mal naiv sind und sagen, Mustafa Kemals Anliegen war gerechtfertigt und es war ein Versuch wert, aber dieser Versuch ist gescheitert und eine Türkei, die sozusagen heute auch wirklich unabhängig sein will, das muss man dann auch den Leuten sagen, die immer sagen, wir sind für die unabhängige Türkei, den muss man auch sagen, dann dürft ihr euch nicht angreifbar machen vom Ausland. Und nur wenn ihr alle Farben der Türkei anerkennt, alle Identitäten der Türkei, dann kann niemand mehr die kurdische Frage als Hebel nehmen oder die alevitische Frage als Hebel nehmen, um die Türkei sozusagen innen zu schwächen oder so. Nur wenn ihr das alles anerkennt, und das wäre eben sozusagen sogar wieder der Rückgriff auf diese, ich nenne sie mal, republikanische Allianz im Befreiungskampf. Das Konzept, das ich hier gerade vorgeschlagen habe, ist übrigens von Abdullah Öcalan in seiner Roadmap entwickelt. Auf dieser kemalistischen Konferenz habe ich natürlich nicht gesagt, von wem das Konzept ist. Und dann kamen dann so lauter so blondierte kemalistische Damen auf mich zu mit ihrem Atatürk-Button, gaben mir Bussi und meinten, oh, du hast unseren Atatürk so gut verstanden. Nur ganz am Schluss kam ein schnauzbärtiger Herr und flüsterte so, oh, du hast Zerok gelesen und gut verstanden. Und das war also einer aus der HDP, der also genau wusste, dass ich hier im Grunde genommen Öcalans Roadmap und diese Analyse gebracht hatte. Aber das ist eben wirklich, was man eben sagen muss, die Unterdrückung dieser Identitäten, egal ob der kurdischen oder der alevitischen oder auch, ich sag mal, auch der religiösen, ist gescheitert, kann nicht funktionieren. Und es geht hier eben jetzt nicht darum, gerade also das Konzept von der HDP oder von Abdullah Öcalan ist ja nicht kurdische Unabhängigkeit, kurdischer Nationalismus. Im Gegenteil, Öcalan verurteilt das. Er sagt, primitiver Nationalismus, das wird uns nur in die Falle bringen. Ein unabhängiger Staat wird nur ein Werkzeug einer Großmacht sein, ein Spielzeug einer Großmacht. Sondern Öcalan sagt, was wir brauchen, ist die demokratische Nation, die sich eben aus allen diesen Nationen, die auf dem Boden Anatoliens und Mesopotamiens leben, zusammensetzt. Die Anerkennung aller dieser Identitäten auf gleicher Augenhöhe, darum muss es eben gehen. Dadurch werden wir sozusagen stark, können nicht gegeneinander ausgespielt werden. Aber dass eben nur eine Identität anerkannt und alle anderen unterdrückt werden, daran krankt der ganze Mittlere Osten. Ja. Die Übernahme dieses jakobinischen Staatsideals, dieses europäischen Staatsideals über die multiethnischen, multireligiösen Gesellschaften des Nahen Ostens und Nordafrikas, muss man sagen, das hat wirklich seit 100 Jahren zu Völkermorden, zu sehr viel Leid geführt. Und deswegen, denke ich, ist es notwendig, alle diese Identitäten überall dort anzuerkennen, in ihren Raum einzuräumen. Das heißt nicht, dass es jetzt unzählige neue Kleinstaaten dort braucht. Wenn die Menschen das wollen, haben sie das Recht. Aber ich denke, hier in dem Punkt sind die Ideen von Abdullah Öcalan durchaus Ideen, die wirklich vorwärtsweisend sind. Anderen Punkten, wenn es um Ökonomie geht oder so oder um die Staatsfrage, haben wir auch im Buch Kritik an diesen Ideen. Aber zur Lösung der nationalen Frage in dieser Region, denke ich, zeigt uns Öcalan da wirklich durch genau diese Analyse natürlich der ganzen jahrhundertealten Geschichte durchaus einen gangbaren Weg. Und das sehen wir gerade auch in Nordsyrien, in Rojava, wo eben wirklich probiert wird, das umzusetzen. Dazu gleich ein kleiner Werbeblock noch. Wer dazu mehr wissen will, beim Bildungswerk der Böll-Stiftung mache ich dazu nämlich Dienstag in einer Woche, ich glaube es ist der 28. auch eine Veranstaltung zum Thema, was gibt's Neues in Rojava? Ist die Revolution dort jetzt bedroht? Wie soll es weitergehen? Also da können wir auch darüber reden und auch wie dort eben Öcalans Ideen in der Praxis erprobt werden.
So, mehr verraten wir nicht. Kauft das Buch. Geht zu. Herzlichen Dank, dass ihr da wart. Danke.